Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, kennen Sie das? Kennst du das? Da hast du den Eindruck, Gott will etwas von mir, ich muss da was machen, aber ich denke, das schaffe ich nie. Ich bin zu jung, ich bin zu unerfahren, ich bin zu unbegabt, ich bin zu unbeliebt, sonst irgendwelche Probleme. Wir erleben das immer wieder, wenn wir Leute fragen, ob sie sich vorstellen könnten, im Presbyterium dabei zu sein. Dann kommt immer wieder, nee, das können andere viel besser, schaffe ich nicht und so. Vielleicht kennt ihr das auch als Eltern auch, dass man manchmal denkt bei Kindern, was soll ich jetzt machen, wir machen was falsch oder haben was falsch gemacht. Und wenn die Kinder dann irgendwann so in die spannende Phase so zwischen 13, 14 und 17 kommen, dann wird es noch spannender. Kriegen wir das hin? Wie wird das werden? Also wenn du solche Gedanken kennst, dass du dich manchmal fragst, schaffe ich das irgendwie oder kann ich das überhaupt? Dann kann ich dir sagen, du bist in guter Gesellschaft. Nicht nur, weil ich das auch kenne, solche Fragen, sondern weil das in der Bibel auch immer wieder so ist. Man könnte sogar sagen, das ist ganz besonders oft so, dass in der Bibel Menschen berufen werden, die von sich selber denken, packe ich nicht, schaffe ich nicht. Mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel der Mose, der große Mose, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Und der sagte bei seiner Berufung, ich habe eine schwere Sprache, steht da in der Bibel. Offensichtlich konnte er nicht gut reden. Man vermutet, er hat vielleicht gestottert. Dann der Prophet Jeremia, großer Prophet. Er sagte, ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, ich bin zu jung. Und von dem großen Missionar und Apostel Paulus, der viele Reisen gemacht hat und ganz viele Menschen für Jesus gewonnen hat, von dem sagte man, das haben seine Gegner vorgeworfen, nicht, also wenn er da ist, dann kann er, also kann zwar gute Briefe schreiben, aber wenn er da ist, wenn er persönlich anwesend ist, dann schreiben sie, ist er schwach und seine Rede kläglich. Also ein paar Beispiele aus der Bibel. Gerade da, wo Menschen zu großen Aufgaben berufen werden, haben sie den Eindruck, ich bin zu schlecht. Aber Gott wirkt gerade da, wo Menschen schwach sind. Und das haben wir auch in unserem heutigen letzten Teil der Predigtreihe über Gideon. Da sehen wir, dass das da auch so ist, dieses Prinzip. Wir lesen aus Richter 7 die Verse 1 bis 9 und 16 bis 22. Da machte sich Jerubal, das ist Gideon, früh auf und das ganze Kriegsvolk, das mit ihm war, und sie lagerten sich an der Quelle Harod, dass er das Heerlager der Midianiter nördlich vor dem Hügel More im Tal hatte. Der Herr aber sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian dann in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. So lass nun ausrufen vor den Ohren des Volks, wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um. So sichtete sie Gideon. Da kehrten vom Kriegsvolk 22.000 um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich, führe sie hinab ans Wasser, dort will ich sie dir sichten. Und von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen, von wem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht mitziehen. Und er führte das Volk hinab ans Wasser. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders, ebenso wer niederkniet, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die geleckt hatten, 300 Mann. Als alles übrige Volk hatte kniend getrunken aus der Hand zum Mund. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hände geben, aber alles übrige Volk lass gehen an seinen Ort. Und sie nahmen die Verpflegung des Volks und ihre Posaunen an sich. Aber die übrigen Israeliten ließ er alle gehen, jeden in sein Zelt, die 300 Mann aber behielt er bei sich. Und das Heer der Midianiter lag unten vor ihm in der Ebene. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu Gideon, steh auf und geh hinab in zum Lager, denn ich habe sie in deine Hände gegeben. Und er teilte die 300 Mann in drei Heerhaufen auf und gab jedem eine Posaune in die Hand und leere Krüge mit Fackeln darin und sprach zu ihnen, seht auf mich und tut ebenso, wenn ich nun in das Lager komme. Wie ich tue, so tut ihr auch. Wenn ich die Posaune blase und alle, die mit mir sind, so sollt ihr auch die Posaune blasen rings um das ganze Heerlager und rufen, für den Herrn und für Gideon. So kam Gideon mit 100 Mann in das Lager zu Anfang der mittleren Nachtwache, als sie eben die Wachen aufgestellt hatten. Und sie bliesen die Posaunen und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Da bliesen alle drei Heerhaufen die Posaunen und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber die Fackeln in ihrer linken Hand und die Posaunen in ihrer rechten Hand, um zu blasen und riefen, hier Schwert des Herrn und Gideons. Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle, rings um das Lager her. Da fing das ganze Heer zu laufen an und sie schrien und flohen. Und während die 300 Mann die Posaune bliesen, schaffte der Herr, dass im ganzen Heerlager eines jeden Schwert gegen des anderen war. Und das Heer floh bis Bethschitta auf Zereda zu, bis an die Grenze von Abel-Meholoa bei Tabat. Amen. Wir überschreiben die Predigt heute. Gott kann dich gebrauchen, auch wenn du schwach bist. 4 Punkte. Das erste, die Gefahr der Selbstüberschätzung. Die Gefahr der Selbstüberschätzung. Gideon zieht mit dem Volk los. Die Quelle Harod, die hier am Anfang genannt wird, Vers 1, liegt etwa 15 Kilometer vom Wohnort Gideons entfernt. Der Name bedeutet so viel wie Quelle des Zitterns und passt zu dem, was später kommt. Da gab es auch einiges zu zittern. Und dann sagt Gott zu Gideon, lieber Gideon, das sind viel zu viele Leute, die ihr habt. Und Gott sorgt dafür, dass das Heer reduziert wird. Zuerst kehren von den 32.000, die so ursprünglich waren, 22.000 um, die Angst haben. Interessant, dass so viele Angst haben. Übrig bleiben also 10.000. Aber das sind Gott immer noch zu viele. Dann kommt so eine Art Auslese durch einen Trinktest, könnte man sagen. Also nur die, die so wie so ein Hund das Wasser lecken, die sollen in den Kampf ziehen. Die meisten machen das natürlich nicht, also bleiben nur 300 übrig. Also denken wir nochmal, 32.000 am Anfang, jetzt noch 300. Weniger als 1% der Leute sind also übrig geblieben. Das ist jetzt das Heer Israels. Menschlich gesehen ist das ziemlich dumm. Menschlich gesehen würde man doch sagen, da sollen möglichst viele Leute kämpfen, damit wirklich auch die Midianiter besiegen können. Also stellt euch vor, unser Verteidigungsminister würde sagen, ja, wir haben jetzt so eine große Bedrohung im Osten, was machen wir? Wir reduzieren die Truppenstärke der Bundeswehr um 99%, dass nur noch 1% übrig wäre. Ich vermute, der Verteidigungsminister bekäme ein kleines Problem. Nochmal zu dem Kampf, wir sahen in unserer Predigtreihe schon, nicht, dass wir da was missverstehen. Es geht hier nicht um einen Kampf im wörtlichen Sinne, nicht um einen Kampf mit Waffen. Christen kämpfen nie mit Gewalt um ihre Sache. Der Kampf, um den es hier geht, ist ein geistlicher Kampf. Ein Kampf, dass wir wirklich ganz bei Jesus sind. Ein Kampf, dass die Gemeinde gebaut wird. Ein Kampf für die Sache Gottes. Die Gemeinde wird ja auch auf vielfältige Weise angegriffen und Gott möchte uns gebrauchen in diesem geistlichen Kampf. Aber auch hier könnte man sagen, was hier passiert, ist Unsinn. Menschlich gesehen. Wir brauchen auch in der Gemeinde möglichst viele Leute. Wir rufen immer wieder auf zur Mitarbeit. Nicht? Viele Mitarbeiter, viele Mitarbeiterinnen, viele Spender. Klar. Warum sagt Gott das denn hier, dass die Israeliten zu viele sind? Die Antwort steht gleich danach. Gott sagt, Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Die Gefahr ist also eine Selbstüberschätzung. Zu glauben, ich könnte das alleine hinkriegen und dann stolz zu sein auf das, was ich geschafft habe. Wo ist das Problem? Wer stolz ist, schaut auf sich selber. Ich habe das geschafft. Der schaut nicht auf Gott. Der stellt sich damit sozusagen selbst an die Stelle Gottes. Und darum ist Stolz etwas, was Gott nicht gefällt. Mir ist schon manchmal gesagt worden, wenn irgendwas war, ja, darauf kannst du stolz sein. Nein, sage ich, ich kann dankbar sein. Alles Gute, auch das, was ich mal hinkriege, es ist alles sein Geschenk. Und so war es auch damals bei den Israeliten das Problem, dass sie stolz werden und sich selbst überschätzen. Wenn sie mit 32.000 Leuten gewonnen hätten, hätten sie sagen können, ja, wir sind ein starkes Heer. Wir sind stark. Wir schaffen das. Aber das wollte Gott nicht. Jetzt fragt vielleicht einer, sollte es nicht um Schwachheit gehen in der Predigt? Warum jetzt das Thema Stolz? Dazu kann man sagen, Stolz und Schwachheit liegen oft ganz dicht beieinander. Ich sagte schon, wer stolz ist, schaut auf sich selbst. Also wenn es gut läuft, dann ist man stolz. Aber das kann sich ja ganz schnell ändern. Wenn ich auf mich selber schaue und dann läuft mal irgendwas nicht gut, dann bin ich ganz schnell auch frustriert und denke, ich tauge nichts. Also das Problem von Stolz und Minderwertigkeitsgefühl ist letztlich das gleiche, nämlich, dass ich auf mich selber schaue. Wer nur auf die eigenen Möglichkeiten sieht, der fühlt sich dann oft ganz schnell klein und schwach. Insofern führt Stolz dann auch ganz schnell zu großer Schwachheit. Und darum kann es eine Hilfe gegen dieses Gefühl von Schwachsein sein, Selbstüberschätzung, Stolz zu vermeiden. Also das erste, Gefahr der Selbstüberschätzung. Zweites, die Schwachheit der Leute Gottes. Wir sahen, das Heer der Israeliten ist jämmerlich klein. 300 Leute. Dazu passt, was wir schon hörten am Anfang, dass es in der Bibel oft schwache Leute sind, die Gott beruft. Wir hörten von Mose, Jeremia und Paulus. Und wir sehen das auch hier in der Geschichte bei Gideon. Das ist kein Zufall. Es ist Gottes ausdrücklicher Wille. Es war ja Gottes Idee, das Heer so zu verkleinern, nicht Gideons. Gott möchte also ausdrücklich wirken durch schwache Leute. Nicht durch Leute, die sagen, ach, was bin ich doch toll. Das passt übrigens auch zu dem, was Jesus mal zu Paulus gesagt hat. Der berichtet mal an einer Stelle, dass er einen Pfahl im Fleisch hat. Man vermutet, das war irgendeine Krankheit. Und Paulus hat wiederholt gebetet, Herr, heile mich, nimm das weg. Aber das hat Gott nicht getan. Stattdessen hat er ihm gesagt, Jesus hat ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das heißt, wenn du dich schwach fühlst, wenn du den Eindruck hast, ich pack das nicht, ich bin zu klein, zu jung, zu unbegabt, zu unbeliebt, was auch immer, gerade dann kann Gott dich gebrauchen. Gerade mit deiner Schwachheit kann Gott ganz viel anfangen. Dann kann er umso mehr Wunder tun. Und das gilt auch dann, wenn wir versagen, wenn wir schuldig werden, also nicht nur menschlich schwach sind, sondern einfach mal Dinge versiebt haben. Das beste Beispiel ist Petrus, einer der Jünger. Er hat Jesus verleugnet. Jesus hätte sagen können, mit dem kann ich nichts mehr anfangen. Aber Jesus hat ihn nicht verstoßen, im Gegenteil. Er hat diesen schwachen Petrus zum Gemeindeleiter in Jerusalem gemacht. Jetzt hätte man denken können, okay, nach der Erfahrung hat Petrus ja was gelernt, jetzt klappt das bei ihm. Nein, er hat wieder versagt. Das ist nicht so bekannt wie die Verleugnung. Er hat in Galatien hat er sich geweigert, mit Christen zu essen, die aus dem Heidentum kamen, weil da gerade Leute kamen aus Jerusalem, die stammten aus dem Judentum, die sagten, das geht nicht, und da wollte er sich nicht unbeliebt machen. Und da musste Paulus ihn öffentlich zurechtweisen und sagen, das ist falsch. Warum? Weil die Gnade Gottes dadurch verdunkelt wird. Denn wenn es darauf ankommt, allein darauf ankommt, dass Jesus für uns gestorben ist, dann gilt das für alle Christen, egal ob sie aus dem Heidentum oder aus dem Judentum kommen. Und auch heute für alle. Also da hat Petrus wieder versagt. Und trotzdem hat ihn auch da Gott weiter gebraucht. Er hat später dann zwei Briefe geschrieben, die heute in unserer Bibel stehen, die beiden Petrusbriefe. Wenn du dich also schwach fühlst, vertraue dich umso mehr Gott an. Rechne damit, dass er durch dich wirkt. Egal, was andere sagen. Als kleine Ermutigung möchte ich uns erzählen von einer Frau, die auch unbegabt schien und wo Gott auch ganz viel gemacht hat. Vielleicht hat der eine oder andere den Namen schon mal gehört. Die Frau hieß Gladys Aylward und lebte vor etwa 100 Jahren in England. Was wollen Sie wissen? Unglaublich starrte der Mann aus dem Reisebüro die kleine Frau an, die gefragt hatte. Ich möchte wissen, was eine einfache Fahrkarte nach China kostet. kommen Sie noch mal wieder. Das ist der beste Witz, den ich gehört habe. Aber Gladys Aylward machte keine Witze. Sie wusste genau, dass Gott sie berufen hatte, nach China zu gehen als Missionarin. Doch die Missionsgesellschaft, bei der sie sich bewirbt, will sie nicht nehmen. Sie ist nur bis zum 14. Lebensjahr zur Schule gegangen, sie ist nicht intelligent, besitzt auch keine Ausbildung als Krankenschwester oder Lehrerin. Und die Verantwortlichen der Missionsgesellschaft sagen, nein, das schaffst du nicht, du bist nicht geeignet, erteile dir eine Absage. Traurig geht sie in ihr Zimmer. Und sie erinnert sich, schon ihre Lehrerin hat gesagt, also dir fehlt so ein bisschen da oben. Doch dann erkennt sie, Gott hat mich so gemacht, wie ich bin. So wie ich bin, bin ich eine Idee von ihm. So will er mich gebrauchen. Und darum ist sie so fest überzeugt, dass sie ins Reisebüro geht und sich nach dem Fahrpreis einer Karte nach China erkundigt. Es folgt eine Zeit harten Arbeitens und eisernen Sparens, denn niemand unterstützt sie. Sie verlässt sich allein auf den großen und starken Gott, dem ihr Leben gehört. Am 15. Oktober 1932 verlässt sie mit dem Zug England. Ihr Gepäck besteht aus 2 Mänteln, 2 Decken, 2 Koffern, einem Spirituskocher und einem Wasserkessel. Vorher liegt eine Wegstrecke von etwa 15.000 Kilometer in ein völlig fremdes Land. Sie fährt mit dem Zug quer durch Russland und Sibirien. Ihre Reiseerlebnisse sind abenteuerlich und es ist nur dem Eingreifen Gottes zu verdanken, dass sie schließlich nach 4 Wochen völlig erschöpft, aber lebend in China ankommt. Sie findet durch ihre frohe und herzliche Art schnell Zugang zu den Herzen der Menschen in dem Dorf, in dem sie wohnt. Bald wird sie Aiwede, die Geschichtenerzählerin, genannt. Mit Spannung hören die Männer und Frauen und Kinder den Berichten aus der Bibel zu. Und viele nehmen Jesus als ihren Retter an, es bilden sich kleine Kreise und Gemeinden. Besonders kümmerte sie sich um Waisenkinder, die sie bei sich aufnahm. Und Gott gebrauchte sie, um Gemeinde zu bauen in China. Übrigens sind über Gladys Aylward schon mehrere Bücher geschrieben worden, über eine Frau, wo alle sagten, die schafft das nicht. Ein Beispiel, wie Gott gerade dann wirken kann, wenn wir uns als Menschen schwach fühlen. Ein drittes, der Schritt des Gehorsams. Gideon bekommt von Gott einen klaren Auftrag. Also geh mit deinen Leuten in das Lager der Midianiter. Und Gott kündigt ihm an, er wird dir das Lager, bzw. die Midianiter, in seine Hand geben. Das hört sich gut an. Aber man muss sich mal überlegen, was das für Gideon bedeutet hat. Er sollte mit einer kleinen Truppe von 300 Leuten gegen die Midianiter antreten. Da ist ihm bestimmt das Herz in die Hose gerutscht. Ein ähnlich ungleicher Kampf wie David gegen Goliath. Oder um mal ein modernes Beispiel zu nehmen, könnten wir uns vorstellen, dass die Ukraine mit 300 Soldaten gegen die russische Armee kämpft. Menschlich gesehen war die Sache für Gideon aussichtslos. Da gehört schon eine Menge Vertrauen und eine Menge Mut dazu zu sagen, ja, das mache ich. Dieses Vertrauen, dass Gott gegen alle menschlichen Argumente, gegen allen Augenschein wirkt und viel mehr kann, als wir uns denken oder ihm zutrauen. Dieses Vertrauen ist stärker als alle Widerstände. Wenn Sie überlegen oder du überlegst, etwas Großes für Gott zu tun, etwas, wo du denkst, das packe ich nicht, gibt es immer viele Gegenargumente. Keine Frage. Ja, ich schaffe das nicht, ich habe keine Zeit und was denken die anderen? Immer Gegenargumente. Überlege mal, wo Gott dich vielleicht herausfordert, etwas Großes zu tun. Und dann frag dich, welche Gegenargumente habe ich denn? Und dann mach dir klar, Gott ist stärker als alle diese Argumente zusammen. Er steht da drüber. Du kannst ihm vertrauen. Wenn er dich beruft, dann ist er bei dir. So wie wir es auch in dem Tauschspruch von Melissa gehört haben. Lass dich nicht entmutigen. Du kannst dich auf den Weg machen, so wie Gideon. Der Predigtext war so schon ziemlich lang. Ich habe ein paar Verse zwischendurch ausgelassen. Lest sie gerne nochmal zu Hause. In diesen Versen, die ich ausgelassen habe, da erfahren wir, dass Gideon die 300 Leute in drei Gruppen aufgeteilt hat. Und die sollten die Posaune blasen und dann eben rufen. Und so, dass das irgendwie sich aufteilt und viel mehr wirkt, als es eigentlich ist. Das heißt, der Gideon, der hat durchaus auch menschlich klar überlegt, wie er vorgehen kann. Wenn von drei Stellen aus jeweils 100 Leute Posaunen blasen und rufen, hört sich das so an, als seien es viel mehr. Also es ist auch kein Gegensatz, weil das manchmal so zu einem gemacht wird, Gott zu vertrauen und menschlich klug zu überlegen. Und dass die Leute rufen für den Herrn und für Gideon, zeigt ja auch, welche Bedeutung dieser früher mal unbeliebte und unwichtige Gideon jetzt bekommen hat. Ein viertes und letztes, das Wirken Gottes. Das Unerwartete geschieht. Die Midianiter werden tatsächlich besiegt. Aber nicht dadurch, dass die 300 Leute nun besondere Wunderkräfte bekommen. Vielleicht wie Asterix und Obelix, wo durch einen Zaubertrank ganze Legionen von Römern besiegt werden. Nein, Gott geht ganz anders vor. Im Lager der Midianiter, so erfahren wir, entsteht Chaos. So dass sie gar nicht mehr wissen, mit wem kämpfen sie eigentlich, wer steht eigentlich vor ihnen, und schließlich nicht, die bekämpfen sich dann gegenseitig und die übrig geblieben sind, fliehen. Es ist wunderbar, wie Gott wirkt. Er kann auf ganz unerwartete Weise helfen, wenn es Probleme gibt. Haben Sie das schon mal erlebt, dass du in deinem Dienst für Gott gedacht hast, jetzt geht nichts mehr? Aber dann hat Gott auf eine ganz unerwartete Weise eingegriffen. Ich habe das schon erlebt. Und das hat mir so gezeigt, wie groß Gott ist. Er kann wirklich immer helfen. Er kann auch Ihnen und dir helfen, egal in welcher Situation du jetzt gerade bist. Er kann viel mehr, als wir denken. Gideon und sein Heer waren klein und schwach. Aber sie haben einen großen Gott an ihrer Seite und darum siegen sie. Ich habe mal eine schöne Bezeichnung für die christliche Gemeinde gehört. Es ist Gottes geliebte Gurkentruppe. Das drückt aus, was Gemeinde ist. Eine Gemeinschaft von Leuten, die schwach sind, die schuldig werden, die oft nicht viel Einfluss haben. Aber es sind Leute, die Gott liebt. Durch Jesus. Und Leute, die mit diesem Gott, mit Jesus, ganz viel bewirken können. Oder um es nochmal mit dem Motto unserer Predigtreihe zu sagen, Gott kann viel aus deinem Leben machen. Was kann Gott durch dich tun? Lässt du das zu? Lass uns beten. Herr, du bist ein großer Gott. Wir als Menschen sind oft schwach und klein. Aber du möchtest gerade dann durch uns wirken, wenn wir schwach sind. Hilf uns, dass wir dir viel zutrauen, dass wir uns von dir gebrauchen lassen, dass wir nicht kneifen. Zeig jedem von uns ganz persönlich, wo du ihn haben möchtest. Amen.
Herr Jesus Christus, du Sohn des Höchsten, erbarme dich über unsere Bitten, die wir deinem Willen unterordnen wollen. Danke, dass wir durch deine große Liebe ein erfülltes Leben haben dürfen und dass du uns befreist von dem Bösen, das uns von dir wegziehen will. Du willst uns für deinen Plan gebrauchen. Dafür bewahre uns vor Selbstüberschätzung oder Schwachheit und vergib uns, wo wir ungehorsam waren. Lass unsere Liebe untereinander wachsen und im helfenden Tun vollenden. Wir bitten dich für die kleine Melissa, dass sie von deiner Liebe erfährt und sich dir einmal anvertraut. Mache sie mutig und stark, fröhlich und furchtlos. Ebenso bitten wir für die großen und kleinen Kinder in unserer Gemeinde, für Eltern und Erzieher, für Kitas und Schulen. Begegne allen in deinem Wort und mit deinem Heiligen Geist. Lieber Herr, wir wünschen für unsere Gemeindearbeit mehr Mitarbeiter, insbesondere für die Jugendarbeit. Mache du Männer und Frauen bereit, Verantwortung zu übernehmen in den verschiedenen Aufgabenbereichen. Sei auch mit deinem Segen am kommenden Samstag in Berlin und Köln, wo viele auf die Straße gehen, um für das Lebensrecht und die Menschenwürde einzutreten. Wir denken jetzt auch an alle Hilfsbedürftigen, Kranken und Einsamen, Traurigen und Zweifelnde, denen der Mut zum Leben schwindet. Schenke ihnen Gewissheit, dass du sie nicht im Stich lässt. In den Krisengebieten in Israel, in Gaza, in der Ukraine sind so viele Menschen betroffen von Gewalt und Tod, Geiselhaft und Hunger. Herr, wir wissen da keine gute Lösung, aber wollen dir vertrauen, dass du eingreifst und die Mächtigen zum Umdenken leitest. Wo Christen für ihren Glauben und ihre Überzeugung Verfolgung, Verachtung oder sogar Tod erleiden, bitten wir um Trost und Hilfe. Sei den Angehörigen von Charlie Kirk in Amerika nah und gib, dass sein Tod viele zum Umdenken und zur Besinnung führt. Für den Ausgang unserer Wahlen heute schenke den Gewählten viel Einsicht und gute Entscheidungen in ihrem Amt. Mach ihnen bewusst, dass sie sich für das Wohl der Bevölkerung in Verantwortung vor dir einsetzen sollten und nicht durch ihre Posten abgehoben und egoistisch reagieren. Schenke uns im ganzen Land neue Ideen für Frieden und Gerechtigkeit und dass noch viele Menschen zum Glauben an dich finden. Amen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun geht in diesen Sonntag, geht in die kommende Zeit mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.